Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Dritte Folge und schon alles anders bei Chemie kennt keine Liga. Denn Julius Lukas, unser Moderationsmeister, ist in Urlaub. Skandal. Deswegen mache ich heute mal ein bisschen Moderation. Fabian Wölfling, ihr kennt mich schon aus den ersten Folgen und auch ein bisschen Expertise, aber Selbstgespräche will keiner hören. Deswegen ist heute Tobias Große das erste Mal bei uns zu Gast. Sportredakteur der MZ, wirklicher HFC-Experte. Und wir sprechen so ein bisschen, was los ist beim HFC. Haben uns ein paar schöne Themen rausgesucht. Vielleicht kurz zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist 7.10. etwas grau in Halle, wenn ich aus dem Fenster schaue. Was jetzt nicht so zum HFC passt, weil er hat gewonnen gegen Jena. Das war das letzte Spiel. Wir werden darüber sprechen, aber auch so ein bisschen, dass das ja eines das gute Gesicht vom HFC war, aber es gibt auch ein schlechtes Gesicht. Wir werden ein bisschen schauen, ja, eine erste kleine Zwischenbilanz beim Kader. Wer ist da positiv aufgefallen bisher, wer nicht so? Schauen auf die immer noch offene Torhüterfrage, wo wir im letzten Podcast ja schon eigentlich recht sicher waren, dass wir da eine Lösung finden. Ist nicht so. Warum, werden wir jetzt mal diskutieren, auch später. Und wagen auch noch einen Ausflug zur Geschäftsstelle. Aber jetzt habe ich schon ganz viel gesagt, jetzt kann auch Tobias mal sagen, mit welchem Gefühl bist du denn da am Samstag aus dem Stadion? Euphorie.
Ja, auch von mir erstmal ein Hallo und schön, dass ich auch mit meinem Debüt geben kann. Euphorie wäre in meiner Position wahrscheinlich falsch, aber man muss schon sagen, dass der HFC im Vergleich zu dem Spiel in Zwickau eine Woche zuvor ein ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt hat. Also während Marc Zimmermann, der Trainer, und Sportchef Daniel Mayer der Mannschaft da noch sehr, sehr vieles abgesprochen haben, vor allem so in Sachen Körpersprache. Nach dem 0:1 in Zwickau war das
berechtigterweise.
Berechtigterweise auf jeden Fall. Ich glaube, wenn Trainer und Sportchef das beide d'accord sagen, dann kann man da auch nicht viel dagegen sprechen. Aber jetzt gegen Jena war da ein ganz anderes Gesicht zu sehen. Die Mannschaft war sofort voll da, hat sich in jeden Zweikampf geschmissen. Was auch nötig war gegen Jena, weil das echt eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, mit sehr viel Tempo vorne und auch mit guter fußballerischer Qualität. Und so hat der HFC das Spiel dann halt auch, ja, ziemlich schnell auf seine Seite gezogen. Man hatte von Anfang an eigentlich das Gefühl, dass das definitiv nicht verloren geht, muss ich sagen, weil die Mannschaft halt sofort präsent war.
Genau. Fragt man sich natürlich. Ich musste mir ja sozusagen als Berichterstatter das Zwickau-Spiel angucken und da hatte man von Minute, naja, vielleicht so nicht Minute 1, 2, die waren noch okay, aber spätestens ab Minute 10 das Gefühl, okay, das ist wie immer in Zwickau. Da kommt ein Gegner, der haut ein bisschen auf die Socken und dann fällt der Truppe nichts mehr ein. Hatten wir jetzt ein paar Mal in der Vergangenheit. Davor war das Hertha-Spiel richtig gut. Wir haben gedacht, neues System, jetzt läuft's wieder. Dann kommt Zwickau, jetzt kommt wieder Hochgefühl. Erklär uns doch mal die Achterbahn.
Naja, ich glaube, wenn ich die Achterbahn erklären könnte, würde sie auch Marc Zimmermann erklären können oder Daniel Mayer. Das ist die große Frage. Und die Frage wird den HFC jetzt auch in den nächsten zwei Wochen noch bis zum nächsten Ligaspiel begleiten. Wie man das reinbekommt, dass man konstant da ist und dass man diese Körpersprache, die es jetzt gegen Jena gab, auch gegen vermeintlich schwächere Gegner zeigt. Jetzt ist natürlich das Jena-Spiel vor fast 10.000 Zuschauern, auch 1.000 oder 1.500 Gästefans, hervorragende Stimmung auf den Rängen. Dann halt auch das Duell gegen den Tabellenzweiten, gegen eine Top-Mannschaft, ist halt auch was anderes, als wenn man in Zwickau spielt oder bei Viktoria Berlin, bei allem Respekt vor den Mannschaften. Aber ich glaube, den tritt man damit auch nicht zu nahe, wenn man sagt, dass Heimspiel gegen Jena vor fast 10.000 Zuschauern dann eine andere Nummer ist als Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin vor 900, wovon dann wahrscheinlich mehr als die Hälfte aus Halle kommt. Das ist jetzt die große Frage, das reinzubekommen oder die große Aufgabe für Trainer Zimmermann und auch für die Mannschaft, für die Spieler, das reinzubekommen, dass diese Körpersprache in jedem Spiel da ist. Und Daniel Mayer hat ja auch davon gesprochen, dass es noch so ein Rollenproblem gibt, dass die Mannschaft noch nicht so richtig damit klar kommt in solchen Auswärtsspielen, wie dann zum Beispiel bei einem Abschiedskandidaten wie Zwickau oder bei einer Mannschaft wie Viktoria Berlin, die eher ein bisschen kleiner ist, dann diese Rolle des Favoriten anzunehmen. Und dann noch den Kampf anzunehmen, der dann von der anderen Mannschaft kommt. Wenn der HFC kommt, ist das für alle nochmal ein bisschen was Besonderes.
Der HFC ist quasi das Real Madrid. So. Der Champions League des kleinen Mannes, um es mal so finde man zu sagen.
Ungefähr.
Naja, aber ich glaube, da hat er auch schon den Punkt ganz gut getroffen. Dass man das Gefühl hatte, ja, ein gutes Spiel gegen Hertha 2 und dann wird man schon gegen Zwickau, die ja jetzt nun auch nicht mit großen Namen aufwarten, da irgendwie das zu wegspielen und dann, ja, findet man da den berühmten Schalter nicht mehr. So hatte man zumindest den Eindruck, als man sich das Spiel da angeguckt hat.
Ja.
und es dann auch, so meine Analyse, zu wenige in dem Kader gibt. Da fehlt ja dann auch Landgraf noch kurzfristig erkrankt, was dann auch nicht sehr hilfreich war. Müller ist jetzt nun auch der Torwart länger raus. Zu wenige gibt, die da so ein bisschen dann auch vorangehen können in so einer Situation. Löhmannsrüben, über den wir ja noch sprechen werden gleich, ist da dann einer der wenigen, die dann übrig bleiben. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem, dass man dann doch, man hat ja bewusst ein bisschen umgebaut auf Jüngeres, aber doch wenig, jetzt auch, weil man nichts dafür konnte jetzt, in dem Fall von Landgraf und Müller, aber doch ein bisschen wenig Führungsspieler vielleicht auf dem Platz hat.
Ja, das kann schon sein. Ich glaube aber auch, dass da Spieler auch in solche Rollen reinwachsen müssen. Und das hat ja Daniel Mayer auch gesagt, das haben dann halt Leute wie Landgraf und Müller gefehlt und halt auch Robert Berger, der auch so ein Kandidat dafür ist, der ähnlich wie Jan Löhmannsröben irgendwie so gefühlt in jeden Zweikampf springt wie in eine Kneipenkeilerei. Aber trotzdem müssen es natürlich auch jüngere Spieler hinbekommen, dann in solchen Spielen wie in Zwickau dann auch da zu sein und gegenzuhalten. Und das haben die meisten, vor allem in der Offensive, dort halt überhaupt nicht gemacht. Deswegen hat der Daniel Mayer auch davon gesprochen, dass einige alibimäßig gespielt hätten.
Das war schon ziemlich vernichtend. Also dieses Halbzeitinterview, falls mal jemand, ich weiß gar nicht, bei Ostsport sich das nochmal in Gänze angucken kann, dieses Halbzeitinterview war schon bemerkenswert von Daniel Mayer. Also so einfach mal 10 Minuten durchgeschimpft, berechtigterweise. Es hat aber auch ungefähr, glaube ich, jede Meinung wieder gespiegelt von denen, die sich dieses Spiel angucken müssen.
Aber wie es halt so ist in dieser schwankenden HFC-Saison, kann man nur hoffen, als HFC-Fan oder auch teilweise auch als Berichterstatter, dass gegen Jena jetzt tatsächlich der Schalter umgelegt wurde. Aber die Antwort wird es halt erst in 2 Wochen dann in Babelsberg geben, ob das jetzt wirklich passiert ist.
Dann sind wir erst wieder schlauer. Es ist, jetzt 11 Spieltage sind absolviert. Man sagt ja immer nach 10, haben eine kleine Zwischenbilanz, haben wir auch gemacht, aber aufnehmen jetzt noch 11, das macht aber nichts. Tobias, du hast es letzte Woche aufgeschrieben, so ein bisschen, wer hat überzeugt, wer hat die Erwartung sogar übererfüllt? Das sind nicht ganz so viele bisher gewesen. Viele so, naja, okay vielleicht oder eher auch untererfüllt. Da wollen wir nochmal gerne mal drauf schauen und jeder von uns hat sich so einen Spieler rausgeguckt, der übererfüllt hat und einen, der, naja, bitte noch mehr leisten könnte. Und fang doch mal gerne mit deinem Mann an.
Ja, also die Erwartung komplett übererfüllt hat Jan Löhmannsrüben. Also was er hinten in der Abwehr wegarbeitet und auch als Persönlichkeit auf den Platz bringt, das ist schon sehr bemerkenswert. Im Sommer wusste man nicht so richtig, Löhmannsrüben 33, alles gesehen, alles miterlebt, aber wusste jetzt nicht so richtig, wo er steht. Er hatte ein schweres Jahr, war in Griechenland ein halbes Jahr unter Vertrag. Soweit man weiß, da irgendwie kaum Einsatzzeiten, dann noch ein halbes Jahr bei Lok Leipzig beim Liga-Konkurrenten, der jetzt aktuell in der Tabellenspitze steht. Auch dort nicht so wirklich oft zum Zug gekommen. Und man konnte schon irgendwie vermuten, okay, man holt jetzt Löw wahrscheinlich nur für die Kabine als Persönlichkeit, als Typ, an dem sich junge Leute aufrichten können. Aber jetzt stehen wir da nach 11 Spieltagen. Er hat die meisten Minuten aller HFC-Profis absolviert, stand immer in der Startelf, hat fast jedes Spiel durchgespielt, wurde nur einmal ausgewechselt. Jetzt am Wochenende gegen Jena zum 1-0 getroffen. Herrlicher Kopfball in der Ecke.
Wie weiß nicht, wie er dann Luft steht, wie ein Helikopter. Also ich war auch schwer beeindruckt. Dass der alte Mann das noch so kann.
Genau, hat am 2. Spieltag dem HFC mit einem Kopfballtor auch schon mit dem Kopfballtor gegen Blau noch einen Unentschieden gerettet. Und geht halt auch einfach als Typ voran. Ist laut, ist präsent und immer noch für sehr, sehr unterhaltsame Interviews zu haben.
Ja, ich bin auch, also da kann man jetzt auch mal jetzt mal einen Einblick geben. Ich war tatsächlich sehr skeptisch nach dem Vorsaisons von Löhmannsrüben und er straft mich jetzt auch Lügen und ich glaube wahrscheinlich auch manch anderen im Umfeld. Der tut der Mannschaft wirklich gut. Ja, mein Mann ist Pierre Weber. Sagte mir tatsächlich nichts, als er herkam. Da bin ich jetzt auch einfach mal ehrlich. Wird aber, glaube ich, auch wirklich nur Insider im Begriff gewesen sein, weil hat ja auch ein totales Seuchenjahr hinter sich gehabt. Kommt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig, träumt vielleicht auch mal von ganz großen Dingen. Geht dann nach Kroatien, erlebt da irgendwie die ganz hässliche Seite des Fußballs mit irgendwie Gehälter werden nicht gezahlt und er sitzt irgendwie, ist der Buhmann und darf nicht spielen und was. Und dann zu Magdeburg 2 in die Oberliga und da aber auch nicht wirklich auf dem Platz. Und dann kommt er hierher und auf einmal steht er da als gelernter Offensivspieler auf der berühmten Schienenposition und macht das sehr vernünftig. Jetzt nicht fehlerfrei, aber sehr vernünftig, ist engagiert, ist drin in den Zweikämpfen. Manche Flanke könnte noch besser kommen, aber der spielt einen guten Part, auch wenn er jetzt gegen Jena jetzt mal ja auf der Bank blieb für Haaland. Aber muss ich sagen, also für dafür ist der, glaube ich, wirklich, was so Erwartungen und was man vorher kannte von ihm und was er bringt, glaube ich, wirklich die positive Überraschung vielleicht sogar.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht schon, dass er in Leipzig sehr, sehr gut ausgebildet wurde, also technisch. Zählt er wahrscheinlich schon zu den 3, 4 besten Leuten dort im Kader beim HFC. Was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist die Zielstrebigkeit nach vorne. Da ist noch einiges an Luft nach oben und auch was für die Defensive manchmal so das Stellungsspiel angeht. Aber ja, Weber ist jetzt 20 Jahre alt, spielt seine erste richtige Saison so Profifußball und ich glaube, da kann man den einen oder anderen Fehler auch schon mal verzeihen.
Ja, wo Licht ist beim HFC ist auch Schatten, haben wir gesagt. Im Ganzen gilt auch für den Kader. Leider auch tatsächlich, glaube ich, so in der Bilanz waren es dann doch ein paar mehr, wo wir gesagt haben, da ging noch ein bisschen. Gerade offensiv, ja, sag doch mal, von wem erhoffst du denn dir noch mehr oder wo müsste noch mehr kommen?
Ja, da muss ich den Namen Cyril Akono nennen. Er kam mit großen Vorschusslorbeeren, weil er früher als ganz, ganz großes Talent mal galt und hat das auch schon nachgewiesen, dass er sehr viel Potenzial hat. Hat für Ferl in der dritten Liga auch schon mal ein paar Tore geschossen. 8 waren es, glaube ich, in seiner besten Saison. Hatte jetzt aber auch schwere Jahre beim BVB 2 und in Lübeck hinter sich, 2 schwere Saisons. Trotzdem, man sieht das Potenzial, was er hat. Er hat auch einen sehr, sehr guten Körper für einen Stürmer, ist trotzdem sehr beweglich, arbeitet extrem vorbildlich für die Mannschaft, das muss man auch sagen. Also was Akono jetzt gegen Jena an Defensivarbeit geleistet hat, das sieht man nicht von vielen Stürmern in der in Fußball. Das muss man echt nochmal rausheben. Aber er war halt defensiv wertvoller als offensiv, muss man auch sagen, gegen Jena. Wenn die Bälle vorne zu ihm kamen, sind doch relativ viele irgendwie versprungen. Er konnte nicht sehr viele Bälle festmachen. Das Potenzial ist da, er muss es aber halt noch abrufen. Und ein Tor bisher für einen Mittelstürmer ist halt auch ein ungenügendes Zeugnis nach 11 Spieltagen, muss man ganz ehrlich sagen.
Naja, und das große Problem ist ja Anthony Rotschen, die Alternative verletzt, jetzt rot gesperrt dank Linienrichterbeleidigung. Das Sturmzentrum ist schon eine Baustelle beim HFC, immer noch.
Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, Stürmer leben auch von den Leuten, die dahinter spielen. Und ich glaube, da hast du noch einen Namen auf der Liste, von dem du dann noch ein bisschen mehr hoffst.
Ja, der ist ja auch angekündigt worden als der das Spiel gestalten soll, der quasi dann die Akonos und Rotschens und vielleicht dann auch Jonas Niedfeld hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder bedienen soll. Aber er macht es leider bisher noch nicht so wirklich. Und das ist Max Kulke, hier angekommen mit Zweitliga-Erfahrung. Und Drittliga-Erfahrung, war auch die meiste Zeit in der Startelf, also liegt jetzt nicht daran, dass er nicht Chancen bekommen hätte, aber ja, statistisch ist da kein Output und auch wenn er so auf dem Platz steht, geht er mir zu oft irgendwie unter im Spielgeschehen, er fällt nicht auf. Als Daniel Mayer so in Zwickau von Alibi-Fußball gesprochen hat, hat er, wie man das auch richtigerweise macht, jetzt keine einzelnen Namen genannt, aber ich könnte mir jetzt schon gut vorstellen, dass er ihn so vor Augen gehabt hat, weil das auch von der Zweikampfführung dann nicht so war, wie man das eben gegen Zwickau braucht und findet sich jetzt auch häufiger mal wieder auf der Bank wieder. Durchaus auch ein Zeichen, dass da auch von Trainern, Sportchef einfach mehr erwartet wird und da muss noch ein bisschen was kommen.
Ja, definitiv. Wenn man ihn im Training oder auch in den Spielen, wenn er gespielt hat, beobachtet, dann sieht man schon, dass da große technische und strategische Fähigkeiten da sind, aber
den Freistoß gegen Lok aus der Vorbereitung haben wir alle noch im Kopf.
Zum Beispiel.
Da hat man sich schon gedacht, genau. Jetzt haben wir ja einen, der die Dinger reinschweißt.
Genau. Er hat ja in dem Testspiel vorher, ich glaube, bei Lichterfelde war es auch schon so ein Freistoß versenkt. Also da ist schon viel Qualität da, aber ja,
er bringt's
die Wahrheit liegt am Ende halt auf dem Platz.
Jetzt haben wir das Phrasenschwein wieder bedient,
genau.
Dass wir nicht stehen. Den Phrasen, hallo Dri, wir brauchen einen, wir basteln uns ein. Ja, das war jetzt so ein kleiner Einblick. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht machen wir das zur Winterpause nochmal und schauen, ob sich da was getan hat, zum Positiven oder Negativen. Ein Thema, das ich mit Julius in der letzten Folge schon ausführlicher besprochen hatte, war die Torhüterfrage. Und da habe ich ja schon gesagt, 5 Euro, dass Tom Müller bald hier ist. Oder zumindest ein Torwart bis ja, zum Spiel gegen Jena, weil man kann ja nicht so weiterarbeiten, nur mit Bendel und dem jungen Meier. Jetzt war gegen Jena, der Bendel im Tor und der junge Meier auf der Bank. Tobias, was ist da los?
Ja, das fragen sich, glaube ich, alle. Daniel Meier klang letzte Woche nach dem Spiel in Zwickau sehr, sehr positiv, dass es vor Jena schon eine Lösung gibt und dass die Lösung dann auch einen Vertrag unterschreiben wird. Namen hat er natürlich nicht genannt. Soweit man weiß, gibt es 3 Kandidaten, zu dem unter anderem Tom Müller gehört. Und ja, es sollte sich eigentlich in der Woche vor Jena an den ersten Tagen klären, wer dann künftig auch beim HFC mit als Torhüter unter Vertrag steht. Aber es hat sich nicht geklärt und so wie man hört, liegt es wohl daran, dass die finanziellen Vorstellungen der Kandidaten oder vielleicht ist es mittlerweile auch nur noch ein Kandidat, wer weiß, und das HFC auseinanderliegen, was natürlich unpraktikabel ist, denn so wie der aktuelle Status ist, Luca Bendel macht seine Sache wirklich gut, hat auch gegen Jena wieder eine sehr, sehr ordentliche Leistung gezeigt, keine Fehler gemacht, Aber nur mit einem 18-Jährigen noch auf der Bank ist das natürlich sehr schwierig, weil Luca Wendel ist auch nicht davor gefeit, irgendwie mal krank zu werden oder sich zu verletzen. Von daher muss da schon noch was passieren.
Ja, also ich denke, Richtung Babelsberg müsste auch wirklich, dann wird man sich doch hoffentlich irgendwie einig werden. Wir werden auch nochmal beim Sportchef nachhaken die Woche, versprochen. Ist dann alles zu lesen bei mz.de, weil es ist schon ein bisschen kurios und wir wollen natürlich wissen, kommt denn jetzt da noch bald jemand und wird es vielleicht doch noch Tom Müller, damit ich meine Wette gewinne? Die 5 Euro, die ich mit mir selbst gewettet hätte, hätte ich natürlich gerne weiterhin in meiner Tasche. Jetzt würden wir noch einen kleinen Ausflug machen, weg vom Fußballfeld, dahin, was jetzt vielleicht ein bisschen trocken klingt, aber gar nicht so trocken sein muss, und zwar die Geschäftsstelle des HFC. Da war über mehrere Jahre Carsten Vogt der Chef und ist es seit 30.09. oder beziehungsweise 1. Oktober nicht mehr. Das war ja schon länger bekannt, dass der den Job nicht weiter ausführen darf, kann man glaube ich so sagen, weil sein Vertrag wurde nicht verlängert oder aufgekündigt vom HFC. Gründe so richtig nach außen hin hatte man nicht gesagt, aber ja, man soll wohl nicht so ganz glücklich damit gewesen sein, wie er so seine Arbeit gemacht hat. So war es zumindest immer mal zu hören und sich da neu aufstellen. Aber, Tobias, kannst du uns vielleicht auch nochmal mitnehmen, so wie es jetzt aussieht, ist es etwas kurios.
Ja, es gibt ja bisher keinen offiziell ernannten Nachfolger von Carsten Vogt. Und Frieder Dieselhorst, bisher fürs Marketing verantwortlich und ehemaliger Basketballprofi, soll jetzt erstmal die Leitung übernehmen, so gefühlt nebenbei. Weil ein echter Nachfolger des Geschäftsstellenleiters auch, so wie weit wir wissen, nicht gesucht wird, Stand jetzt, sondern es soll mit dem bestehenden Personal weitergearbeitet werden und die Aufgaben dann auf die Schultern verteilt werden. Nun unken manchmal viele Fans, wozu man überhaupt eine Geschäftsstelle braucht. Das gibt es ja öfter so Kommentare zu lesen, aber ein professioneller Fußballverein, wie es der HFC nun mal ist, und ein Verein, der auch die Ziele hat, wie der HFC, wieder in die dritte Liga zurückzukehren, der braucht zwingend eine Geschäftsstelle und der braucht da auch zwingend Manpower, um halt einfach gewisse Sachen umzusetzen. Und wenn dann natürlich der Geschäftsstellenleiter weg ist und nicht nachbesetzt wird und ja faktisch einfach dann ein Mann fehlt, der Sachen erledigt, dann sieht das irgendwann dünn aus.
Ja, es wäre so ein bisschen, könnte man schon sagen, als wenn man jetzt sagt, ja, einen Trainer brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil spielen können die ja irgendwie auch von alleine. Genau. Wirkt das so ein bisschen, ist ein bisschen komische Argumentation. Man muss aber auch sagen, so richtig schlau wird man auch nicht, weil wir haben in Person von Chris Kitsche, unserem dritten Mann bei uns im Büro, ja auch das mal offiziell angefragt vom HFC, weil selber haben sie auch nicht was dazu kommuniziert, wie denn das jetzt genau aussieht, relativ auch konkret gefragt, ja, wie sieht's aus mit der Nachfolge und wer übernimmt die Aufgaben und so weiter und so fort. Und da kamen eigentlich keine konkreten Antworten, sondern nur so ein generelles Statement, dass man ja den Gürtel enger schnallen müsse. Und jeder, der vielleicht irgendwie sich bemüßigt fühle, könnte auch gerne mitarbeiten. Also es war schon eine etwas seltsame Antwort. Ja, wird man weiterhin beobachten, ob sich das denn dann im Alltag zeigt, weil Geschäftsstelle ist schon ziemlich wichtig neben dem Platz, die, ja, keine Ahnung, kann man jetzt eigentlich alles aufzählen, was wichtig ist, wenn so ein Verein eigentlich abwickelt. Von Sponsoring bis Ticketing und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich immer noch Leute, aber wie gesagt, es fehlt jetzt einer, der da so ein bisschen das große Ganze im Blick hat. Es ist ja eine spannende Konstellation, kann man es vielleicht möglichst wertfrei sagen.
Ja, das stimmt.
Jetzt sind wir ziemlich fix durch diverse Themen galoppiert, muss ja aber auch nicht schlecht sein. Quasi sind wir auch in einer guten Zeit für eine Autofahrt oder ich weiß nicht was, einmal bügeln und dabei an Rot-Weiß denken. Vielleicht noch ein ganz kleiner Blick voraus. Was steht denn jetzt an, bis wir uns zum nächsten Mal hören?
Ja, am kommenden Samstag ist erstmal
Pokalkracher.
Der Pokalkracher, das Landespokalspiel gegen Germania Roßlau.
Gefährlicher Gegner.
Genau, seines Zeichens ein Landesligist aus der Südstaffel, der sein Heimrecht, was er ja normalerweise hat, gegen den HFC aber abgetreten hat. Das ist offenbar relativ einfach möglich mittlerweile im Landespokal. Und Roßlau tritt deswegen jetzt in Halle an, allerdings nicht im Stadion, weil das einfach jeglichen Rahmen sprengen würde, was die Kosten angeht. Deswegen wird in Halle Neustadt gespielt am kommenden Samstag um 14 Uhr.
Nostalgie-Spiel sozusagen.
Genau, ein bisschen Nostalgie. Und eine Woche später geht es dann dass das eine Pflichtaufgabe für den HFC ist, das muss man, glaube ich, nicht erwähnen. Klammer auf, Klammer zu. Alles andere wäre müßig. Und eine Woche später geht es dann in der Liga weiter. Ja, ausgerechnet mit so einem Spiel, wovor Daniel Mayer und Marc Zimmermann immer warnen. Beim SV Babelsberg, eine eher kleinere Mannschaft, auch wenn sie schon lange in der Regionalliga spielen, aber das ist halt genauso ein Spiel, wo sich Babelsberg wahrscheinlich mit allem, was man hat, reinschmeißen wird und wo es für den HFC halt vor allem erstmal darum geht, körperlich zu bestehen. Und ja, wie Max Zimmermann auch am Samstag schon nach dem Spiel gegen Jena sagte, zuerst kommen die Basics und das Fußballspielen kommt dann hinten dran, weil das in der Mannschaft Qualität steckt, auch fußballerisch. Das steht, glaube ich, nicht in Frage. Aber es geht halt darum, erstmal die Körperlichkeit anzunehmen und dagegen zu halten. Und in Babelsberg kommt es dann natürlich auch zum großen Bruderduell zwischen Daniel Mayer, Sportchef des HFC, und André Mayer, Ex-Trainer des HFC und jetzt angestellt in Babelsberg als Coach. Das wird sicherlich auch ein interessanter
Hörstand. Wieder irgendwo ein Ausgerechnet.
Ja, das Lieblingswort des Journalisten, Ausgerechnet.
Ja, André Mayer, ein Wiedersehen. Wird spannend. Hat ja eine kurze, aber bewegte Amtszeit in Halle absolviert. Mal sehen, wie das Duell wird. Gibt ja auch noch Daniel Frahn da bei Babelsberg, auch so eine alte Bekannte, aber eher ungeliebte Bekannte des HFC. Auch so eine Marke, Marc Zimmermann, vor dem ich ja im letzten Podcast extra noch gewarnt hatte, was aber nichts gebracht hat, weil er hat dann doch eingeschädelt gegen den HFC, wie prognostiziert. Der Frahn kann das auch immer ganz gut, also diesmal vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Nein, wir schauen, wie das dann wird. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Julius oder vielleicht sogar dann tatsächlich mit versprochenem Interview. Das hat man ja schon letztes Mal angedeutet. Wir arbeiten hart dran, dass es auch klappt. Also vielleicht dann tatsächlich mal mit einem Interviewgast, der uns was zum Spiel gegen Babelsberg dann auch sagen kann. Wir werden es sehen. Bleibt uns treu. Chemie kennt keine Liga. Das war Folge 3 und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.